Ja, dann fahren wir fort hier heute im Programm als nächstes. Ihr seht es auf dem Zeitplan eingeblendet, Patricia Franke. Ich freue mich sehr, dass sie dabei ist. Sie ist Speakerin im Bereich Sales, aber auch für Authentizität und auch für Kundenmanagement. Und das sind drei Begriffe, die sehr schön ineinander passen, weil Sales verbindet man ja oft einfach damit halt stumpfes Verkaufen, jemandem was aufdrücken. Aber so funktioniert Verkaufen in der Zukunft nicht, zumindest glaube ich das nicht. Und deswegen ist es wichtig, Sales auch mal mit Themen wie Kundenmanagement, also dass man sich generell um den Kunden auch bezieht und auch mit Authentizität, das miteinander zu verknüpfen. Aber man kann es natürlich auch separat einzelstehend jeweils sehen. Und da freue ich mich, mit Patricia eine tolle Referentin gefunden zu haben, perfekt genau für diesen Bereich. Sie ist zum ersten Mal dabei beim Erfolgskongress. Ich freue mich sehr, dass sie unsere Einladung gefolgt ist und ist mir online zugeschaltet. Und ich hoffe, du kannst mich hören und sehen, Patricia.
Ja, super. Sieht fantastisch aus.
Perfekt. Ergänzt doch bitte bei einer kurzen Anmoderation nochmal um zwei, drei Sätze. Was sollten wir noch über dich wissen? Von wo aus klingst du dich gerade ein?
Ich komme gerade aus Hamburg. Ihr seid hier gerade in meinem Homeoffice drinne. Richtig, also ich komme aus dem Bereich Sales, habe in London lange studiert, eigentlich Medienwissenschaften, war eine ganz andere Richtung. Und hab dann, ich glaube, das ist mein, was ihr noch wissen sollt, ist mein kleiner Hund, der hier neben mir fieft, weil ich jetzt rede und er nicht versteht, warum. Genau, ich komme aus dem Bereich Sales, habe halt während meines Studiums im Sales-Bereich angefangen und wollte eigentlich in die klassische Medienwelt als Hamburger Dern und bin aber dann im Verkauf sozusagen hängen geblieben, weil ich festgestellt habe, dass mir das unglaublich viel Spaß bringt und dass eben halt, ja, dass ich daran unglaublich gut war und habe dann irgendwann angefangen, das zu analysieren. Was macht einen Top-Verkäufer aus? Was macht ihn erfolgreich? Was macht ihn nicht so erfolgreich? Und habe damit so meine Odyssee angefangen im Bereich Vertrieb und bin dann sehr schnell zu meinem Herzensthema Authentizität gekommen.
Okay, und das verknüpfst du miteinander. Was waren so die besten Learnings aus deiner Zeit in London und der Zeit danach, die du jetzt verwenden kannst?
Ach, ich meine, klar, immer, wenn du im Ausland bist, ist natürlich immer das Erste, dass du halt mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen zu tun hast. Gerade in London, ne, hast du von bis alle Kulturen an einem Tisch sitzen. Das schult unglaublich, also zum Thema interkulturelle Kompetenz. Du merkst immer wieder, egal mit wem wir es zu tun haben, es sind immer alles Menschen. Egal aus welcher Kultur, aus welcher Führungsebene oder wie auch immer, du kannst sie alle in einen Trichter werfen und am Ende kommen wir einfach Menschen raus. Und am Ende musst du in der Lage sein, mit Menschen umgehen zu können. Und dann funktioniert es auch ganz gut mit dem Vertrieb. Und ich glaube, das ist so mein Hauptlearning, also eins meiner vielen Learnings, die ich aus London mitgenommen habe.
Jetzt hast du ja nicht so den ganz super klassischen Lebenslauf und Werdegeschichte hinter dir. Hast du immer das gemacht, wo dich deine Leidenschaft hingezogen hast, oder wie hat sich das so entwickelt?
Ja, meistens habe ich das so gemacht. Also du sprichst es schon klar an, den außergewöhnlichen Lebensweg. Ich habe ja eine Zeit lang mal als Showgirl gearbeitet in London, um mir mein Studium etwas aufzufrischen, weil ich keine Lust hatte, im Callcenter für 5 Pfund damals die Stunde zu arbeiten. Habe ich mit einer Tanztruppe angefangen zu arbeiten. Und das war zum Beispiel eine Riesenleidenschaft für mich, aber auch ein Riesentabuthema, weil gerade so Thema Showgirl kommen dann gleich die Bilder im Kopf, die man so hat. Und Opfer oder wie verruchtes Milieu oder wie auch immer. Aber für mich war das einfach eine unglaublicher Spaß, eine unglaubliche Leidenschaft, einfach weil ich selber sehr gerne tanze. Und ich fand Bühnen toll. Ich fand das, was die Mädels dort gemacht haben, diese Kabarett-Shows, unglaublich spannend und bin da meinem Herzen gefolgt, obwohl mein Kopf mir oft genug gesagt hat, das kannst du nicht machen und was werden die Leute über dich denken? Und ich glaube, das ist einer der größten Learnings, auch den ich mitgenommen habe aus der Zeit, dass man sich eben nicht so viele Gedanken machen sollte, was andere Menschen über einen denken. Und auch das ist witzigerweise das Hauptthema, warum es mit der Authentizität bei manchen nicht so gut klappt oder warum wir manchmal nicht so authentisch sind. Also wir sind alle, haben alle Momente, wo wir mal nicht so authentisch sind, weil wir zu 99% darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken. Und das hemmt uns. Und dann fangen wir uns an zu verstellen. Und genau das fällt mir ganz oft im Vertrieb auf oder auch wenn ich jetzt Coachings oder Vorträge halte zum Thema Führung, genau das fällt mir immer wieder auf, dass da einfach eine mangelnde Authentizität ist, eine mangelnde Menschenführung, einfach ja, eine mangelnde Aufrichtigkeit.
Aber wenn du jetzt mal so ein angenommenes Szenario hast, du hast einen Vertriebler bei dir im Coaching, der nicht so richtig happy ist mit dem, was er es macht und wie er es macht. Der hat aber auch eine Frau und zwei Kinder zu Hause, die er ernähren möchte. Und wenn du ihn fragst, ist das seine große Leidenschaft, antwortet er mit, ja, eigentlich mache ich schon recht gerne, aber so richtig meine große Leidenschaft ist es nicht. Was würdest du so jemandem empfehlen? Wie findet er dann seinen Weg zur Leidenschaft? Also es gibt ja dann in dem Fall vor allem auch ein großes Risiko, diesen Lebensweg dann zu wandeln, auch aufgrund des familiären Backgrounds.
Ja, natürlich, aber es ist halt immer die Frage. Also es gibt, man muss sich, ich glaube, für mich ist immer die wichtigste Frage, die ich stelle, was sind deine Werte? So, was sind deine Werte und nicht nur so die klassischen Werte, die man so hat, okay, man ist aus moralisch-ethischen Gründen so oder so, sondern was sind meine Werte für mein Berufsfeld? Was sind so meine Top 5 Werte? Also ist mir zum Beispiel Freiheit wichtig, ist mir Ehrlichkeiten wichtig, ist mir Flexibilität wichtig. Und wenn man das sich wirklich mal, wenn man sich bewusst damit auseinandersetzt, dann fällt ganz oft auf, dass man in den falschen Job steckt. So, und dass man dann gucken kann, was kann ich denn parallel mir suchen, was vielleicht viel besser zu mir passt und weil ich dann und wo ich auch automatisch viel erfolgreicher bin, weil ich Spaß an der Sache habe und weil es mir leicht fällt. Und ich glaube, gerade so in Deutschland ist es immer noch so ein Thema, dass wir so darauf konditioniert sind, wir müssen unbedingt, Arbeit muss anstrengend sein. Man muss sich Dinge unglaublich verdienen und man muss, natürlich muss man sich Dinge verdienen, aber Arbeit muss eigentlich nicht anstrengend sein. Es ist meistens etwas, was uns leicht fällt, also wenn wir darin gut sind. Und das sind so die Hauptthemen. Und klar, und häufig wechseln Leute ihre Jobs. Das heißt aber auch nicht, dass man von einmal, wenn man einen Vertriebler hat, dass der jetzt auf einmal, keine Ahnung, Tierwärter im Zoo wird. Also das ist dann immer noch, das kommt ja dann immer auf die Werte direkt drauf an und auf den Lebensweg, weil letztendlich, wenn man jemanden zu ernähren hat, eine Familie, dann ist man vielleicht in der Lage, auch einen Kompromiss in irgendeiner Form abzuschließen. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach, Kompromisse müssen wir häufig schließen, aber es ist, glaube ich, immer wichtig zu wissen, womit kann ich leben und womit gar nicht? Und wenn ich mit zu vielen Dingen zu tun habe, mit denen ich gar nicht leben kann, dann ist klar, dass wir unzufrieden sind und einfach auch nicht erfolgreich in dem, was wir tun.
Es gibt mit Sicherheit viele, die zuschauen beim Erfolgskongress, die sagen, ja, ich würde schon gerne meinen Lebensweg irgendwie wandeln. Was wäre deine Empfehlung? Sollte man dann eher einen, ich sag mal, einen eher radikalen Ansatz sagen und sagen, okay, das, was ich jetzt nicht will, eigentlich, das will ich, werfe ich weg, das schneide ich ab und gehe dann direkt in eine andere Richtung? Oder sollte ich das mich langsam in eine Richtung dann umbewegen und nicht von heute auf morgen alles umreißen?
Naja, das ist ja auch komplett typbedingt, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Der eine, der kann das nur radikal, der kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, und der muss einfach komplett, der kriegt dadurch die Motivation aus der Angst, eben nichts zu tun. Und der andere zum Beispiel, der braucht immer noch so ein bisschen die Sicherheit, weil er sonst total gelähmt ist von der Angst. Also ich kann das für mich auch immer sagen, ich war selber, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, lange im Außendienst dann, also dass ich als Key Account Manager unterwegs war, das heißt, ich hatte unglaublich viel Zeit, im Homeoffice-Bereich mich selber zu strukturieren und mir das Ganze nebenbei aufzubauen. Deswegen, für mich war das einfach ein guter Schritt und dann irgendwann zu sagen, so, ich bin jetzt soweit. Für den anderen, ich habe auch Leute, die oft genug, die dann von heute auf morgen einen Cut machen und sich dann 150.000% nur dem widmen, was sie machen wollen, funktioniert super. Aber das kann man nicht per se für alle als Einheitsgröße machen, sondern das ist wirklich von Mensch zu Mensch verschieden. Es kommt ja, wie gesagt, darauf an, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, was treibt dich an und was treibt dich nicht an, was lebt dich.
Ja, wenn du jetzt nochmal auf dein bisheriges Leben zurückblickst und deinen Werdegang, würdest du dann sagen, dass du den einen oder anderen Schritt vielleicht schon etwas eher wagen können oder eher wagen sollen? Also beispielsweise einen Schritt in die Selbstständigkeit hättest du eigentlich schon viel eher nehmen sollen. Und wenn ja, hättest du das irgendwie erkennen können? Also hättest du irgendwas anders machen können, um das schon eher zu erkennen? Fehlten dir vielleicht die richtigen Menschen oder der richtige Coach?
Also ich glaube, es ist immer alles so, wie es ist. Also ich glaube, dass das ist schwierig, ich finde es schwierig, in die Vergangenheit zu gucken und mit Konjunktiven um mich rumzuwerfen und sagen, hätte ich mal das so und so gemacht. Weil es gibt immer einen Grund, warum wir gewisse Dinge machen. Steve Jobs hat das damals schön gesagt mit den Connect the Dots, ne? Also wirklich zurückzugucken, warum hat man gewisse Sachen gemacht. Und manchmal hat man vielleicht mal einen Job gemacht, den man total kacke fand oder mal vielleicht auch einen Fehler gemacht, der irgendwie ja, schwierig war, aber aus dem man halt gelernt hat. Deswegen für mich, glaube ich, war es genau der richtige Zeitpunkt, damals dann irgendwie die Leinen loszulassen. Vielleicht hätte ich das auch schon vor 5 oder 6 Jahren machen können. Aber ob ich deswegen jetzt dann besser dagestanden hätte oder nicht, oder ich glaube, so darf man halt nicht dran gucken. Man muss halt immer gucken, was ist jetzt gerade, was sind jetzt die Optionen und was sind meine Ziele für die Zukunft, wo will ich hin und in welchem Zeitraum kann ich die erreichen.
Ja, und ich finde es vor allem auch mal wertvoll, wenn man halt Entscheidungen trifft und sagt, ich mache jetzt das und das und dann nachher zu sagen, ja, das war aber ein Fehler, ist eigentlich dann falsch, sondern eigentlich sollte man sich ja hinstellen und sagen, okay, ich habe das zwar damals so und so gemacht, aber damals zu dem Zeitpunkt war es aus der Position, aus der ich das heraus entschieden habe, die richtige Entscheidung, um so später nicht immer wieder das in Frage zu stellen, warum man eigentlich was oder jenes gemacht hat.
Kannst du eh nicht mehr ändern. Du kannst ja nicht in die Zeit zurückreisen und sagen, boah, hätte ich das mal gemacht. Klar wünschen viele sich bestimmt, wenn sie dann irgendwie schon den Erfolg haben, zu sagen, oh, hätte ich das schon mal mit 20 oder so gemacht. Aber das ist ja total utopisch, weil mit 20 war man nicht der Mensch, der man dann heute ist, ne? Ist ja klar.
Richtig. Nichtsdestotrotz sollte man halt nicht dazu verleitet werden, halt Zeit zu vergeuden im Leben, weil das ist natürlich dann schon schwierig, wenn man dann später merkt, okay, ich habe jetzt 10, 20, 30 Jahre meines Lebens vergeudet. Patricia, wenn ich jetzt ja schon jemanden habe, der so tief im Sales-Thema drin ist und auch in dieses Authentizitätsthema so sehr liebt, möchte ich gerne da ein bisschen näher darauf eingehen. Mal so ganz allgemein, wie authentisch darf ein Verkaufsmitarbeiter sein? Also wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ich arbeite für eine Bank, aber am liebsten laufe ich immer in kurzer Hose durch die Gegend, wird das wahrscheinlich schwierig. Gibt es da auch Grenzen an Authentizität?
Schwieriges Wort, das ist so wie diese Hustensaftwerbung damals, Dorithricin, ne? Das ist genauso.
Ja, ist noch schwieriger, aber.
Aber auch wir wieder, das Thema Werte, total wichtig. Wenn ich für eine Bank arbeite und ich bin nicht in der, und ich kann mit der Finanzdienstleistung einfach, komme damit nicht klar, weil das nicht auf meinen Werten basiert, dann kann ich das auch nicht vernünftig verkaufen. In dem Moment bin ich dann einfach verkrampft und unehrlich, und das ist dann die Frage. Aber natürlich sollte man so ehrlich und aufrichtig wie möglich sein. Also ich habe das in meiner Karriere immer wieder festgestellt. In dem Moment, wenn ich zum Beispiel nicht irgendwie vielleicht Informationen nicht hatte, war es nie das Problem zu sagen, oh, ich muss da mal nachfragen, ich weiß es nicht genau, ich bin relativ neu oder ich habe einfach die Idee gerade nicht. Allein das hat dem Kunden schon einfach eine unglaubliche Sicherheit gegeben. Okay, da steht ein echter Mensch vor mir, der interessiert sich für mich, der will mir jetzt nicht falsche Informationen verkaufen. Natürlich gibt es viele fragen mich oft bei dem Thema authentisch sein. Ja, aber wenn ich mich jetzt total müde fühle und ich möchte jetzt aufstoßen mit einem Gespräch oder ich bin einfach finde den Kunden doof, muss ich dem das sagen? Natürlich gibt es da auch mal die Balance von Respekt. Wir haben immer einen Respekt anderen Menschen gegenüber und den Menschen, denen wir gerade gegenüberstehen und auch gerade im Verkauf. Aber auch ich sage das jedem Verkäufer und in jedem Training. Wenn ihr der Meinung seid, wenn der Kunde das nicht gut findet, also wenn ihr alle Lösungsversuche herausgefunden habt, findet, es passt am Ende doch nicht, dann ist das auch kein Problem zu sagen, dann passt es dieses Mal nicht. Aber mein Satz ist dann immer, an wen können Sie mich weiterempfehlen? Können Sie mir vielleicht noch jemanden sagen, den ich jetzt anrufen kann? Vielleicht hat es bei Ihnen jetzt gerade nicht geklappt, weil ich habe einfach nicht die perfekte Lösung für Sie. Aber an wen können Sie mir weiterempfehlen? Wen darf ich anrufen aus Ihrem Kontaktkreis? Funktioniert immer, wenn man vorher halt diese Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit dargestellt hat. Und dann klappt es beim nächsten Fett. Dann klappt es bei dem nächsten Kontakt meistens sogar noch viel besser. Also ich habe da etliche Beispiele aus meiner eigenen Vertriebskarriere. Und das Schöne ist, der Kunde, der dann vielleicht in dem Moment mal nicht bei mir gekauft hat, ist dann in irgendeiner Zeit wieder zu mir zurückgekommen, weil er gesagt hat, ach Mensch, das war so nett damals und das war so ehrlich und so aufrichtig und genau da möchte ich wieder hin. Und ich denke, das ist einer der Hauptfaktoren, warum das häufig jetzt, also was auch häufig, was warum es häufig mal mit dem Verkauf halt nicht funktioniert, weil viele Verkäufer immer noch Druck aufbauen und sagen, ja, heute gilt das Angebot, morgen ist es vorbei. Der Konsument, der Kunde, der ist das langsam leid und er hat einfach die Möglichkeit, der hat so viel Wettbewerb, so viele andere Möglichkeiten, das zu woanders zu bekommen. Und dann sagt er, okay, kein Problem, dann eben nicht. So, aber in dem Moment, wo wir eine Beziehung herstellen, indem wir aufrichtig zuhören, aktives Zuhören, was will der eigentlich, was erzählt er mir eigentlich? Dann bauen wir automatisch ein Vertrauen auf und dann funktioniert es auch ganz einfach mit dem Verkauf.
Ja, ich finde auch generell dieses Thema ist extrem wertvoll und vor allem sehr zukunftsorientiert. Ich denke mal, du stimmst mir jetzt zu, dass die Märkte, die Wettbewerber immer härter werden und es immer schwieriger wird, halt vernünftig Sales zu machen, vernünftig Aufmerksamkeit zu generieren und das Vertrauen zu gewinnen. Und Authentizität ist halt ein extrem mächtiges Tool im Prinzip, um das halt so zu machen. Und das, was du machst, Patrizia, das, was wir machen, das basiert im Wesentlichen halt auch darauf, ja. Ich stehe jetzt hier auch nicht im Anzug mit Krawatte, weil das halt einfach nicht mein Ding wäre. Generell wird mich niemand von euch jemals mit Krawatte sehen, weil das ist halt einfach nicht so meins. Aber trotzdem, ich trage auch nicht gerne kurze Hosen und Flipflops, deswegen habe ich jetzt auch keine kurze Hose, ich glaube, ihr könnt es auch gar nicht sehen, und keine Flipflops an. Das ist natürlich schon wichtig. Aber du sagst natürlich auch, es geht halt auch um Respekt. Also nur weil ich so sein soll, wie ich bin, heißt das nicht, dass ich respektlos dem anderen gegenüber sein darf. Das ist halt auch völlig klar. Und ich würde das so interpretieren, widersprich mir gerne, wenn ich das jetzt falsch tue, Patricia. Das heißt, wenn ich jetzt an äußere Umstände gebunden bin, die ich nicht ändern kann, weil zum Beispiel die Firmen-Company das, die Company die Philosophie so vorgibt, also zum Beispiel keine kurzen Hosen oder bestimmte Umgangsformen oder bestimmte Produkte oder bestimmte Verkaufsleitfäden, die so einzuhalten sind, dann würdest du eher den Job dort in Frage stellen, um dann zu schauen, dass ich jetzt vielleicht im Sales bleibe, aber halt den Weg wechsle, nämlich die Firma wechsle.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Vertriebler, also es werden immer gute Verkäufer gesucht. Also jede Firma ist dankbar für einen guten Verkäufer und die müssen auch gehegt und gepflegt werden, die guten Verkäufer. Und natürlich, es gibt so viele Jobs da draußen, gerade in dem Bereich. Und wenn man merkt, okay, die Firmenwerte passen nicht, die Führungskraft passt nicht und Verkaufsleitfäden finde ich ganz schrecklich. Also das klar, gibt es gewisse Formen, die man einhalten kann und vielleicht die auch Sinn machen, aber am Ende gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Verkäufer einem gegenüber sitzt und dann anfängt irgendwie irgendwas runterzurattern und gar nicht verstanden hat, worum es geht. So, deswegen klar, also auf jeden Fall, wenn es dann nicht, es gibt so viele Branchen, dann einfach die Branche wechseln. Keine Angst davor haben. Und ich denke, endlich ist auch der Markt in Deutschland einfach nicht mehr ganz so rigide wie vorher. Ich glaube, das habe ich auch aus London gelernt, dass ich habe insgesamt für 15 Jahre im Ausland gelebt, in Costa Rica, London und Australien. Und wenn ich da was gelernt habe, ist, dass man überhaupt keine Angst davor haben muss, auch mal eine komplette Branche zu wechseln. Ja, also weil, wenn man gut ist und sich gut verkaufen kann und ein guter Vertriebler ist, ein guter Menschenkenner ist, dann findet man immer etwas in dem Bereich. So, und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, wenn man das selber dann auch merken spürt und genau das passiert jetzt mittlerweile auch in Deutschland. Früher hieß es ja immer der super spannende Lebenslauf ohne Lücken und so weiter. Mittlerweile sind die Firmen ja auch schon viel, viel lockerer, weil sie es auch sein müssen. Weil heutzutage einfach viele dann sagen, dann nicht, dann gehe ich halt woanders hin. Gehe ich halt, suche ich mir halt was anderes aus. So, deswegen diesen Druck, also diesen Hebel haben deutsche Firmen halt mittlerweile auch nicht mehr. Und ich glaube, da ist ein riesen Umdenken, aber ich sage das auch mal, ist mein Appell an alle, mit denen ich spreche, dass man sich selber halt auch davon freimacht, von dieser Angst zu sagen, boah, aber ich bin ja schon seit 15 Jahren in der technischen Branche, ich kann jetzt auch nicht einfach ganz woanders hinwechseln. Doch, doch, das geht schon.
Ja, ich sehe das absolut genauso. Und Patricia hat gerade was Schönes gesagt, da habe ich so ein bisschen die Hand gehoben, aber ihr habt es wahrscheinlich gesehen, weil ich nicht eingeblendet war. Gute Vertriebler werden immer gesucht. Also wir suchen natürlich auch immer gute Leute. Gilt ja nicht nur für den Vertrieb, ja, es gilt ja auch für alle anderen Branchen. Vielleicht gehen wir auch so ein bisschen vom Vertriebsthema weg. Patricia, vielleicht hast du trotzdem noch ein paar konkretere Punkte, was du sagst. Das kann man dem einen oder anderen mitgeben im beruflichen Alltag als auch im privaten Alltag, wie man sich einfach authentischer geben kann, Normen und Zwänge, an die man sich nicht oder auch Denkmuster, die wir teilweise haben, an die man sich nicht unbedingt halten muss.
Ja, also ganz wichtig ist immer, wenn ich das Thema Authentizität anspreche und frage, was verbindest du mit Authentizität? Also wenn ich dich frage, was verbindest du mit Authentizität? Was schmeißt du mir für ein Keyword zurück? Was siehst du?
Standardantwort wäre halt so sein, wie man ist.
Okay.
Aber nicht respektlos. Das haben wir ja auch irgendwann schon gelernt.
Gibt es noch was?
Authentizität ist halt auch das, wofür man halt selber steht, ne? Also auch von seiner eigenen Meinung ausgehen, ne?
Genau, zum Beispiel. Aber es ist halt eben auch Ehrlichkeit und zwei ganz wichtige Faktoren sind Mut und Verletzlichkeit. So, weil warum sind wir oft nicht so authentisch? Weil wir zu 99% darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken. Es gibt ein Zitat, was ich unglaublich gerne nutze in meinen Vorträgen und meinen Coachings. Das heißt, es ist von William Shakespeare und es lautet, Gott hat dir ein Gesicht gegeben, doch du zeigst der Welt ein anderes. Gott hat dir ein Gesicht gegeben, doch du zeigst der Welt ein anderes. Und es gibt ein ähnliches Konzept aus Japan, da spricht man von den drei Gesichtern. Wir haben drei Gesichter, der Mensch ist mit drei Gesichtern geboren. Das erste Gesicht ist, was wir der Welt zeigen, also das, was wir heute beide haben im Business. Ja, wir haben heute eine Business-Beziehung. Dann gibt es das zweite Gesicht, das ist, was wir unseren Familien, unseren Freunden, unseren Kindern vielleicht zeigen. Und dann gibt es das letzte Gesicht, das, was wir wirklich sind. Das ist nämlich das, wenn wir dann vorm Spiegel mal stehen und wirklich den verletzlichen Moment haben oder uns schämen oder traurig sind oder. Also alle diese Gefühle, die man so hat, die einem unangenehm sind und die man nicht gerne zeigt vor anderen Leuten. Dabei, wenn ich dich frage, wenn du mal jemanden getroffen hast, der geweint hat oder der dir vielleicht gesagt hat, in der Firma oder wir haben, oh, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, warst du dann böse auf diese Person? Wahrscheinlich nicht. Im ersten Moment warst du, okay, scheiße, aber Sie war ehrlich, die Person. Und das baut diese Verbindung auf, das baut diese Brücke auf und das schafft Vertrauen. Und wenn wir Vertrauen haben mit einer anderen Person, dann schaffen wir eben eine gute Beziehung. Und das geht halt auch in einer Business, einer Kundenbeziehung, einer Vertriebsbeziehung. Und das ist das, was dein Kunde letztendlich spürt. Und dann ist ja auch mein Hauptthema immer, wir leben in einer digitalisierten Welt. Wir sind heute hier digital auf dem Erfolgskongress. Alles läuft nur noch übers Handy, übers Smartphone, Tablets und so weiter. Und die Menschen verrohen immer mehr, was das angeht. Wir sind ja nur noch, ich habe jetzt, weißt du, hast du bestimmt auch auf dem, dass die neue iPhone-Software-Aktualisierung zeigt dir an, wie viel Zeit du bei sozialen Medien und so weiter verbringst. Und das heißt, wir Menschen stumpfen, was das angeht, immer mehr ab. Wir werden immer süchtiger von den Handys, vom Internet. Es gibt mittlerweile Studiengänge zu dem Thema Internetsucht. Ist zu vergleichen mit Alkoholsucht. Also jedes Mal, wenn wir ein Like bekommen auf also in WhatsApp, ein Like auf Facebook, auf Instagram, Kommentare, selbst auf Xing oder LinkedIn, schüttet der Körper Dopamin aus. Dopamin ist wisst ihr selber, das Feel-Good-Hormon irgendwie. Man kriegt halt so einen Sugar-Rush, als hätte man irgendwie zu viel Zucker gegessen. Und das macht süchtig. Und deswegen haben wir gerade im Vertrieb und gerade im Kundenbeziehungsmanagement und auch in der Führung einfach eine wahnsinnige Möglichkeit jetzt, dass wir uns das bewusst machen, unseren Mitarbeitern bewusst machen, wie wichtig es ist, eben diese Beziehung aufzubauen mit dem anderen Menschen. Das heißt, aktiv zuzuhören, verletzlich sein, auch Mut zu haben. Aber wissen Sie was, ich bin total schlecht vorbereitet heute. Ist mir unglaublich peinlich. Was soll passieren? Der Typ ist vielleicht genervt, aber am Ende denkt er sich, wow, die hat den Mut gehabt, das offen auszusprechen. Und das sind diese Kleinigkeiten, die halt immer, immer wichtiger werden. So, jetzt habe ich ganz ausgeholt, aber...
Ja, ich finde, da waren auch sehr wichtige Punkte und wichtige Themen dabei. Also Fehler hast du zum Beispiel angesprochen, weil Fehler einfach Ehrlichkeit symbolisiert. Ehrlichkeit ist die Basis für Vertrauen. Und wenn es möglicherweise ein Fehler ist, wo derjenige sagt, Mensch, das hätte mir auch passieren können oder ist mir auch schon mal passiert, das ist natürlich dann sehr wertvoll und wichtig. Du gingst gerade schon so ein bisschen in die Richtung. Ich möchte gerne noch mal etwas spezifischer darauf hinausgehen, insbesondere Instagram. Also ich habe grundsätzlich die Wahrnehmung, dass die Menschen immer mehr auch zu Authentizität neigen. Also was das Konsumverhalten angeht, sie folgen gerne Leuten, die so sind, wie sie sind. Deswegen, die haben oft ein großes Interesse an den Personen. Aber nichtsdestotrotz ist auf Instagram jetzt auch nicht jeder so, wie er ist. Da wird nachretuschiert, da wird gestellt, da wird perfekt fotografiert. Was ist so als Profi deine Meinung zu diesem ganzen Thema?
Ja, schwieriges Thema, weil es ist genau das, was ich sage. Also es ist einmal, dass es einmal Internetsucht gibt, ja, das ist wirklich belegt. Also es gibt einen Studiengang in Wales, der sich damit extrem stark beschäftigt. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen weiter ausholen, ich weiß nicht, hast du Kinder?
Noch nicht, nein.
Okay, noch nicht. Aber zum Beispiel, wenn du Leute hast oder Menschen kennst, die kleine Kinder haben, was machst du, um die zu beruhigen? Die haben alle irgendwie ein Tablet oder kriegen auch mal ein Smartphone, damit sie rumdaddeln können. Aber... Wir haben ja gerade gelernt, Internetsucht ist gleichzusetzen mit Alkoholsucht, aber wir lassen unsere Kinder auch nicht an den Alkoholschrank oder Zigaretten rauchen oder Drogen nehmen. Das heißt, wir erziehen gerade uns eine neue Generation von Menschen, die eben unglaublich abgestumpft sind und dieses Suchtverhalten zeigen. Deswegen klar, Instagram ist auf der einen Seite super, super spannend, weil du Leute oder Personen einfach verfolgen kannst und gucken kannst, was die machen. Aber letztendlich ist das Ganze auch von einem extremen Narzissmus und einer extremen Unsicherheit geprägt. Wenn man das Ganze locker sieht und immer noch, sage ich mal, sich rausziehen kann und in seinem Privatleben noch lebt, ist das fein. Aber es gibt so viele, glaube ich, die mittlerweile eben schon in dieser Internetwelt leben. Und das ist eben mit sehr, sehr viel, ja, mit sehr viel Vorsicht zu genießen.
Wenn du jetzt an Personenmarken denkst, es gibt ja natürliche Personen, die sich als Speaker positionieren, als Trainer, als Coach, die teilweise sehr, sehr große Bekanntheit haben, Influencer insbesondere, die sich inszenieren. Bei vielen merkt man halt, okay, Authentizität zieht da sehr gut, damit baut man eine Bindung auf, damit baut man eine Fanbase auf. Glaubst du, dass sich echte, pure Authentizität durchsetzt oder glaubst du, dass eher diese gefakte Authentizität, also da, wo da nochmal nachretuschiert wird, wo ein bisschen genauer feinjustiert wird, dass sich das durchsetzt? Was glaubst du?
Nee, ich glaube schon, dass sich das erste halt durchsetzt, also die wirkliche Authentizität, weil wir merken ja, wenn jemand fake ist. Wir merken das, ja. Und klar, es kommt immer darauf an, welcher Persönlichkeit du gerade folgst und in welchem Bereich du dich selber entwickeln willst. Aber wir merken es ja, wenn jemand, es ist genauso wie wenn du im Gespräch bist mit jemandem, merkst du ja auch ganz schnell, ob dir jemand nach dem Mund redet oder nicht. Und genau dasselbe ist auch bei Instagram zu sehen. Also man merkt schon, ob jemand, wie viel Einblick bringt jemand in sein Privatleben und wie ehrlich spricht er in die Kamera und wie ehrlich kommt es immer, also ist da eine Konstanz drin? Also ich frag auch jedes Mal, wie konstant ist das Ganze? Wie ist das Verhalten? Ist es hoch und runter, mal so, oder ist es einfach konstant so? Und daran sieht man das ganz schön. Und Menschen, glaube ich, merken relativ schnell, ob das echt ist oder nicht.
Ja, also ich glaube vor allem in dem Bereich, wo wir uns reinbewegen, auch mit Stories oder Livestream, stellt genau das immer weiter in den Vordergrund. Wenn es jetzt nur um das Themen wie zum Beispiel Videokamera im Studio oder das Bearbeiten von Fotos beispielsweise angeht, da kriegt man das nicht so direkt mit. Aber wenn ich direkt jemandem live folge, weil er gerade irgendwie live in die Kamera spricht, hat man, denke ich, die besten Chancen. Hast du da irgendwie ein, zwei Leute zufälligerweise gerade im Kopf, wo du sagst, die machen das einfach richtig gut, die sind einfach so ein Vorbild, was das Thema angeht?
Ich gucke unglaublich gerne in das Instagram-Profil von Sarah Blakely. Das ist die Gründerin von Spanx. Also für die Leute, die das jetzt für die Männer sagt, den Männern sagt das meistens nicht so viel, die Frauen schon. Das sind diese ganzen schönen Strumpfhosen und so, die in einem irgendwie alles wegquetschen und so weiter. Und die hatten unglaublich coolen Instagram-Account, weil die Frau ist halt von eine Selfmade-Milliardärin und die erzählt ganz viel aus ihrer privaten Geschichte. Sie nimmt eigentlich alle mit in ihre Reisen, sag ich mal, zu Hause, aber halt auch in die Firma. Das heißt, es wird ganz viel zum Thema Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation von ihr genannt und es ist total ohne Blatt vom Mund. Die Frau hat einfach die macht sich gar keine Gedanken darüber, was andere Leute über sie denken. Allein schon der Name ist Spanx, also auf die Idee zu kommen, ist schon. Und das ist total spannend, wenn man sich halt mal motivieren möchte oder inspirieren lassen möchte von sowas, von einem ganz anderen Lebensweg so. Und die postet relativ viel, ja, immer wieder neue Tipps. Also ich finde es unglaublich wertvoll, bei der reinzuschauen. Kann ich jedem einfach nur empfehlen.
Okay, sehr gut. Bist du selber auch auf Instagram? Und wenn ja, was sehen wir da so?
Genau, ich bin auch auf Instagram. Bei mir ist gemischt. Das ist mal sind es Sachen, von denen die ich beruflich mache. Es ist relativ viel privat drinne. Ich bin viel mit meinem Hund unterwegs, mit unserem Mops hier. Und es gibt ab und zu auch Livestreams eben zum Thema Coachings und Persönlichkeitsentwicklung. Ich mache das aber nicht 24 Stunden am Tag, sondern ich mache das immer nur dann, wann ich wirklich mich danach fühle.
Okay, das ist auch wichtig und dann auch authentisch. Wer mir auf Instagram folgt, der wird auch merken, das ist nicht meine große Leidenschaft. Ich teile nicht ständig mein Essen, nicht meine Freunde, nicht mein Haus, nicht mein Auto. Manchmal bin ich im Urlaub und ich vergesse halt leider Fotos zu machen. Das tut mir dann immer sehr leid oder ich vergesse sie zu posten. Ich muss das nicht unbedingt immer mit meiner ganzen Welt teilen. Was ich aber gerne teile und deswegen machen wir auch Events wie diese hier beispielsweise, mein Wissen oder in dem Fall das Wissen von dir, Patricia. Patricia, wenn wir mehr über dich erfahren wollten, bring doch mal einmal auf den Punkt, für wen du hast eben schon angesprochen, du bietest Coachings an. Wer sollte sich von dir angesprochen fühlen, was ja, Coachings etc. angeht?
Genau, ich habe halt zwei Säulen. Ich bin einmal in Firmen unterwegs, mache dort halt meine Speeches, meine Talks zum Thema halt Authentizität, Vertrieb, Persönlichkeitsentwicklung, coache halt Führungskräfte und Vertriebler. Und aber natürlich auf der privaten Säule eben, wer möchte sich weiterentwickeln im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, im Bereich Berufung, im Bereich Rhetorik, wo soll die Reise hingehen, wie kann ich mich selber besser verkaufen? Dann einfach direkt zu mir kommen, entweder auf Instagram at Patricia Kickass, ich bin auch, werde auch so bei Instagram der Kickass Coach genannt, oder auf meiner Webseite unter www.patriziafranke.com.
Okay, werde ich gleich direkt machen und die Website haben wir vor allem hier unter dem Stream nochmal verlinkt oder werden das gleich tun. Ich weiß nicht, ob mein Team gerade dran sitzt und dann könnt ihr das anklicken. Patricia, was ist so etwas, was du jedem Erfolgskongress-Teilnehmer auf jeden Fall noch mitgeben möchtest? So ein Gedanke, so ein Motto, wo du sagst, dass, wenn die nichts mitnehmen von dem Interview heute, das aber zumindest.
Okay, es gibt zwei Dinge. Also einmal, einer mein Lieblingszitat ist, it takes courage to grow up and become the person you really are. Also wirklich, es bedarf unglaublich viel Mut, erwachsen zu werden und der Mensch zu werden, der man eigentlich ist. Eben, nämlich seine Hüllen fallen lassen, also dieses Authentische zu zeigen, seine Verletzlichkeit zu zeigen, unglaublich wichtig. Vielleicht sich das selber mal bewusst machen, in welchem Moment mache ich denn dicht und warum kann ich da nicht einfach mal lernen aufzumachen? Kann man vielleicht erstmal mit seinem Partner, mit seinen Freunden versuchen, und dann später in der Berufswelt. Und als zweiten Punkt, ganz wichtig, sich keine Vorgaben geben zu lassen. Bis zu einem gewissen Alter muss man das machen und ab dem und dem Alter kann man das nicht mehr machen. Also für jeden gibt es wirklich einen verschiedenen oder einen anderen Zeitpunkt. Es ist einfach nur wichtig, dass man sich bewusst macht, was sind meine Ziele, wo will ich hin und wie kann ich sie erreichen. Und wenn ich nicht genau weiß, wie ich es schaffe, wen kann ich fragen?
Das ist sehr wertvoll. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Patricia, für deine Zeit, für das Interview.
Gerne.
Ja, liebe Teilnehmer, das war Patricia Franke hier im Interview, die ich einige Fragen stellen durfte oder der ich einige Fragen stellen durfte. Das Hauptthema ist, denke ich, klar hervorgegangen. Ich denke, viele von euch haben das jetzt vor allem verstanden, haben vielleicht auch nochmal Mut gefasst, dort einfach ja, so zu sein, wie man ist, authentischer, ehrlicher, vielleicht direkter. Gefühle auch mal zulassen, Fehler auch mal zugeben und man profitiert dann doch oft mehr davon, als man sich das im ersten Schritt manchmal denken mag. Wer näher Kontakt aufnehmen möchte zu Patricia, die Webseite verlinken wir hier unter dem Stream, kann ich jeden nur recht herzlich zu einladen. Und wer ein Coaching von ihr gewinnen möchte, der sollte einen genauen Blick auf unsere Gewinnspiele hier beim Erfolgskongress werfen.